Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Der Wochenspruch: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Der heutige Sonntag ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit und doch geht der Blick schon nach Jerusalem, geht der Blick auf das Leiden von Jesus und auf das Leiden derer, die ihm nachfolgen, auf das Leiden in dieser Welt. Und wir wissen, dass das kein theoretisches Thema ist. Ich habe in der Predigt über das Leiden von Jesus nachgedacht und gearbeitet. Und als ich heute Morgen beim Frühstück saß, da meldete sich der Notfallmelder des Kirchenkreises oder für den ganzen Landkreis, aber auch für unseren Kirchenkreis geschaltet. Und dann platzt da mitten hinein in dem gemütlichen Zusammensitzen, dass dort Leid Menschen widerfahren ist. Und ich habe das dann organisieren müssen und konnte dann auch jemanden finden, der jetzt zu dieser Familie in diesem Leid hingeht und sagt, ich stehe jetzt zur Verfügung, mitten im Leid. Ich werde heute diesen Notfallmelder einmal vorne auf den Altar legen, als sichtbares Zeichen dafür, dass wir mit unserer Not, mit unserem Leid zu Gott gehen. Dieser Sonntag trägt den Namen Estomi. Die Sonntage sind manchmal nach lateinischen Psalmeingängen benannt. Estomihi, sei mir ein starker Fels. Das, was wir nicht tragen können, wo wir keinen Halt mehr haben, da sagen wir, in Gott, da haben wir doch unseren Halt. Da ist doch unser Fels. Und mit dem, was uns schwerfällt, gehen wir zu ihm. So wollen wir Gottes Nähe suchen, wollen uns bei ihm bergen und wollen diese Worte des 31. Psalms im Wechsel miteinander sprechen. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Herr unser Gott, dein Wille geschehe. So beten wir immer wieder und hoffen auf dein Eingreifen und Wirken. Wir bekennen, es fällt uns schwer im Leiden, deinen Willen zu erkennen. Müsstest du nicht in deiner Liebe allem Leid ein schnelles Ende machen? Herr, wir bitten dich, halte uns im Leid und hilf uns, dir zu vertrauen, so wie Jesus dir ganz vertraut hat, dem wir folgen und treu sein wollen. Amen.
Wir hören als Lesung aus dem 1. Korinther im 13. Kapitel die Verse 1 bis 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzunge redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich auch nichts. Wenn ich all mein Habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Halleluja.
Ja, wir bewegen uns auf die Passionszeit zu und das heutige Evangelium handelt auch davon, dass Jesus seinen Tod ankündigt, aber auch seine Auferstehung. Und auch dort schon das erste Mal, dass der Mann, der den Namen Fels in sich trägt, Petrus, sehr herausgefordert sein wird in dieser Zeit. Ich lese aus Markus 8 die Verse 31 bis 38. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagt er ihnen ganz offen. Dann nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich zu ihm, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt, wer sich schämt, anstatt zu mir und meinem Wort zu stehen, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Auf das Evangelium wollen wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens antworten.
Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser Gott, sprich du zu uns. Amen. Liebe Gemeinde, das ist mit Sicherheit aufgefallen, dass die Kirche diese Woche anders aussieht als noch letzte Woche. Der Weihnachtsbaum stand hier bis letzte Woche noch und auch der Altar, wo unsere Krippe aufgebaut war, sind fortgeräumt. Jetzt steht dort wieder das Abendmahlsbild und natürlich das Kreuz. Das erwarten wir in einer evangelisch-lutherischen Kirche, dass dort ein Kreuz steht. Allerdings haben unsere Vorfahren hier in Rauderfehn dort nur das Abendmahlsbild stehen gehabt. Das lässt sich deswegen noch so sagen, wenn man da ganz hinten in der Ecke einmal guckt, da hängt noch ein Bild, kann man jetzt hier nicht sehen, genau da hinten, wo der Kerzenbaum ist, und ganz an der Wand hängt noch ein Bild von dem Altar. Und da sieht man, da steht nur das Bild und kein Kreuz davor. Irgendwann hat man sich dann aber wohl doch gesagt, natürlich muss ein Kreuz dahin, aber mir ging das immer so, oder geht das immer so, wenn das Kreuz dann direkt in der Mitte steht und der gekreuzigte Jesus, den Jesus verdeckt, der das Abendmahl austeilt, ich habe gedacht, das ist irgendwie merkwürdig. Wer den Altar für den heutigen Sonntag vorbereitet hat, der hatte wohl auch so ein bisschen das Gefühl, wir können Jesus ja nicht mit Jesus verdecken und hat das Kreuz jetzt so ein bisschen an die Seite gezogen. Wenn ich mir das so ansehe, ich spreche ja nun ganz für mich persönlich, habe ich das Gefühl, so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Man sieht Jesus im Kreis der Seinen. Er nimmt Abschied, aber das, was er tut, das passiert alles im Angesicht des Kreuzes. Wir haben im Kirchenvorstand schon häufig darüber diskutiert. Ich gucke Renate an und die nickt heftig. Wie soll denn das sein? Wie wollen wir das denn machen? Und ich kenne auch Menschen, die sagen, aber wir können das Kreuz doch jetzt nicht so an die Seite rücken. Wir sagen doch, das Kreuz ist doch die Mitte des christlichen Glaubens. Jesus stirbt für uns und wenn ein Altar, wenn eine Kirche sprechend ist, dann können wir das doch nicht so beiseite rücken, dann müsste das doch genau da auch in die Mitte sein. Unser Altar, unsere Kirche, die soll doch auch predigen und was aussagen. Sie sitzen ja gemütlich jetzt in der Bank, aber wie würden Sie denn das Ganze gestalten? Was wäre Ihnen denn wichtig, wie das hier vorne aussehen müsste? Abendmahlsbild und Kreuz, das Kreuz mittig. Abendmahlsbild und Kreuz, so wie das vielleicht hier angeordnet ist. Oder doch eher wieder so wie unsere Vorfahren in Rauderfehn, die sagen, das Abendmahlsbild, das sagt doch schon alles aus. Oder nur das Kreuz. Das Bibelwort für den heutigen Sonntag, da steht bei Markus im 8. Kapitel. Wir haben es gerade schon von Klaas gehört, 8. Kapitel, das heißt, das steht bei Markus so wirklich auch in der Mitte des Evangeliums. Markus hatte sein Evangelium angefangen und sagt, ich erzähle euch hier die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus, von Gottes Sohn. Und wenn man dann diese ersten Kapitel so liest, dann baut er das so langsam auf und er stellt das so heraus. Jesus, der ist ein guter Prediger, ein guter Lehrer und die Leute sagen, wow, wir können zwar auch andere Rabbinen, die lernen können, aber so wie Jesus das macht, das hat nochmal irgendwas Besonderes, da kommt nochmal was Besonderes zum Vorschein. Und Markus erzählt immer wieder davon, wie Jesus heilt und Menschen gesund macht, dass er ein Arzt ist, ja wie es ihn wenige gibt. Also wenn man so guckt, schon die ersten Kapitel liest, dann wird man sagen, ja dieser Jesus, ein großartiger Kommunikator, ein guter Lehrer, dem man zuhört, der was zu sagen hat und gleichzeitig auch noch ein Arzt, der helfen kann, wo andere Ärzte aufgeben müssen. Und Jesus fragt seine Jünger und sagt, was sagen denn die Leute so über mich? Was ist denn so der Eindruck, den ich bei den Leuten hinterlasse? Und die Jünger zählen so einiges auf. Das kann ich nun leider in dieser Predigt nun gar nicht alles so auseinandernehmen. Aber unter dem Strich sagen so die Leute, die so mit Jesus in Berührung bekommen, das ist ein Prophet. Das ist wirklich einer, da merkt man, der kommt von Gott. Der ist irgendwas Besonderes, an dem ist was dran. In Klammern, es gibt auch sehr schnell auch Menschen, die sagen, mit dem können wir gar nichts anfangen. Eigentlich müssen wir sehen, dass wir den an die Seite bringen, bevor der immer mehr noch an Einfluss gewinnt. Und dann fragt Jesus, gut, das ist das, was die Leute sagen, die mich so vom Weiben so ein bisschen kennen. Aber was sagt ihr denn als Jünger? Ihr seid ja nun jeden Tag bei mir. Nicht nur jeden Tag, sondern die sind ja mitgezogen, Tag und Nacht. Alle Zeit haben sie miteinander verbracht. Was sagt ihr denn? Für wen haltet ihr mich denn? Sagt er an seinen inneren Kreis. Und Petrus antwortet, du bist Christus. Das klingt für unsere Ohren erstmal nicht so ganz besonders, weil wir das so gewohnt sind. Jesus Christus Und man könnte fast das Gefühl haben, ja, Christus ist irgendwie so der Nachname. Jesus, Christus. Da klingelt es bei uns noch nicht so richtig. Aber in der Zeit, als die Jünger lebten, als Jesus lebte, da war Christus, da war Messias der Ausdruck dafür, die Hoffnung dafür, dass Gott eingreift, dass Gott endlich jemanden schickt, der aufräumt, der alles Chaos, der alle Ungerechtigkeit, alles Schlimme zum Ende bringt und jetzt ein Friedensreich schafft. Messias, Christus, Gott schickt jemanden und jetzt wird alles gut. Die Leute sagen, Jesus, der ist schon etwas Besonderes. Die Jünger sagen, nicht nur besonders, sondern eigentlich das Größte und Beste. Die Römer mit ihrem römischen Frieden, die erreichen das nur mit harter Hand und unterdrücken die Völker. Aber Jesus, auf dich setzen wir, dass du Gottes Friede bringst. Friede für alle. Man möchte schon fast irgendwie mitsingen, Hevenu, Shalom, Alechem. Wir bringen Frieden für alle. Vielleicht in dieser Stimmung waren die Jünger unterwegs und jetzt geht es nach Jerusalem. Und jetzt wird das auch sichtbar, dass dieser Friede nun für alle auch kommt. Das ist das, was Petrus sagt, du bist der Christus. Und genau an das schließt das an, was Klaas vorgelesen hat. Genau als die Jünger sagen, du bist doch der Messias, dein Königtum und dass alles gut wird, das steht jetzt nahe bevor. Da heißt es dann bei Markus, und er begann sie darüber zu belehren, dass es nötig sei, dass der Sohn des Menschen vieles leide und verworfen werde und von den Ältesten und den Oberpriestern und den Schriftgelehrten getötet werde und am dritten Tage auferstehe. Die Jünger in der Hoffnung auf einen strahlenden König und in Klammern auch in der Hoffnung darauf, wenn dieses Reich Gottes beginnt, dass sie auch gute Posten bekommen. Auch das ist, wenn man das liest in dem Evangelium, Jesus redet von seinem Tod und häufig gleich nebendran die Jünger, die überlegen, ja, aber wenn das jetzt losgeht mit dem Reich Gottes, wer darf dann am nächsten bei Jesus dran sitzen? Wer ist dann eigentlich der Wichtigste? Also man merkt, wie das so in ganz verschiedene Richtungen dann läuft. Und Jesus redet von seinem Leiden und von seinem Tod. Und er setzt dem Ganzen nochmal eine Spitze auf und er sagt, das ist nötig, das muss so sein. Und wenn das so in der Bibel formuliert ist, es ist nötig, dann steckt da eigentlich ganz deutlich dahinter, es ist nötig, weil Gott das so will. Gott will das so. Im Neuen Testament gibt es diese Formulierung 100 Mal, dass es da heißt, Gott will es so. Und hier heißt es, Gott will es so, dass Jesus leidet und stirbt. Im Markus-Evangelium, wenn man dem so nachgeht, ist es das erste Mal, dass die Jünger das hören. Und sie sind entsetzt. Jesus wird das im Folgenden, wenn sie nach Jerusalem gehen, wiederholen, wie so ein Refrain. Ich werde leiden, ich werde sterben. Aber bei den Jüngern kommen diese Worte nicht an. Denn als es dann wirklich zu diesem Äußersten kommt und Jesus an diesem Kreuz hängt, da sind die Jünger weit weg und da steht keiner von denen, die jetzt sagen, das hat Jesus uns doch schon gesagt, dass es darauf hinausläuft. Ist doch genau das, was passieren sollte. Für die Jünger bleibt das ein Rätsel. Jesus, der Christus, der leidet doch nicht und der stirbt doch nicht durch Feindeshand, undenkbar. Und deswegen ist das auch kein Wunder, dass der Petrus gleich Jesus fast an den Hals springt, ihm ernstlich zuredet. Man hat fast das Gefühl, er möchte Jesus durchschütteln und sagen, Jesus, das doch nicht. Die Reaktion von Jesus, die ist ganz barsch und er sagt, Satan, hinter mir. Du denkst doch, was menschlich ist. Aber Gottes Weg ist ein ganz anderer. Gottes Wille heißt auch, mein Weg führt durch Leiden und Tod. Und Jesus erklärt das an dieser Stelle nicht weiter. Er steht einfach hart da. Aber das heißt eben auch, wer an Jesus glaubt, wer diesem König, wer diesem Messias, wer diesem Christus folgt, der hat keine Lebensversicherung abgeschlossen für ein sicheres und ein ruhiges Leben. So wie Jesus seinen Lebensweg beschreibt als Leidensweg, so beschreibt er ihn auch für die, die ihm vertrauen. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Jünger um Jesus, das sind ja die ersten Nachfolgenden. Und an ihnen wird das auch deutlich. Was bedeutet denn dieser schwierige Begriff, sich verleugnen? Was kann denn das bedeuten? Das heißt nicht, sich verleugnen, dass ich mich klein mache, dass ich mich abwerte. So ist das häufig verstanden worden. Ich muss mich verleugnen und muss in Sack und Asche gehen. Aber es hat eigentlich genau die umgekehrte Bedeutung. Nicht ich mache mich klein, sondern ich mache Jesus groß. Ich räume ihm die erste Stelle ein. Matthäus, einer, der Jesus nachfolgt, war Zöllner. Und Jesus kommt und sagt, komm und folge mir nach. Und Matthäus gibt seinen sicheren Beruf auf und sagt, ich ordne meine Prioritäten neu. Jesus, wenn du das sagst, dann gehe ich dir nach. Zachäus, ein anderer Zöllner, begegnet Jesus, läuft ihm aber nicht direkt so hinterher wie Matthäus. Und doch, man merkt, wie seine Prioritäten sich neu äußern. Bisher war er dadurch bekannt, dass er ordentlich betrogen und dadurch reich wurde. Und jetzt sagt er, das bringe ich wieder in Ordnung. Ich gebe das wieder zurück. Ich mach das wieder gerade. Sich verleugnen. Gottes Willen höher setzen als meinen. Danach fragen, was Gott für mich will. Sich verleugnen bedeutet, sich an Jesus auszurichten. Es bedeutet, und das gehört, glaube ich, auch für unseren Glaubensweg dazu, dass wir etwas aufgeben, damit Gott in die Mitte unseres Lebens rückt. Es muss sicherlich nicht immer so dramatisch sein wie beim Matthäus, der seinen ganzen Beruf und seine Existenz da dran gibt. Aber es gibt immer wieder auch Situationen, wo wir selber Entscheidungen treffen müssen. Mit Gott oder eben ohne Gott. Als Jugendlicher bin ich gerne zum Judo gegangen. Bis zum grünen Gürtel, naja, so mittendrin habe ich es dann auch geschafft. Und es hat mir Spaß gemacht. Aber dann kam eine Zeit, wo die Wahl war, ich gehe entweder zum Jugendkreis oder dort zum Sport. Das ließ sich nun nicht so handeln, dass man sagt, mittwochs dahin und donnerstags dahin, sondern es war an diesem einen Termin. Und es geht eben nicht beides. Man kann nicht sagen, dann komme ich 14-tägig zum Training oder ich komme 14-tägig in einen Jugendkreis, sondern wenn man irgendwo dabei sein will, dann geht das eigentlich nur ganz. Und es ist mir damals schwer gefallen, den Sport aufzugeben, weil ich das sehr gerne gemocht habe. Aber vielleicht heißt das auch, schon in ganz kleinen, sich verleugnen, eine Priorität zu setzen. Jemand hat das mal so übersetzt, Jesus oder sich verleugnen, das heißt eigentlich dafür sorgen, dass Jesus in meinem Leben konkurrenzlos wichtig ist. Dem Jesus darf es keine Konkurrenz geben. Er soll der Erste und der Wichtigste sein. Ein Glaube, der mich nichts kostet, was ist der Wert? Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz auf sich nehmen, wir kennen das so als Redensart. Aber als Jesus das sagt, haben Menschen das vor Augen. Denn so haben die Römer andere hingerichtet. Ja, genau. Sie haben andere so hingerichtet. Für die Römer war klar, ein Römer selbst, der darf so nicht zu Tode kommen. Auch wenn man jemanden zu Tode verurteilt von den Römern, aber er wurde nicht gekreuzigt. Die wussten, wie grausam das ist. sein Kreuz tragen, so wie bei Jesus, haben das viele Tausende damals im Römischen Reich machen müssen, diesen Querbalken tragen. Die Schande, wenn andere auf einen gucken und sagen, guck mal, da ist ein Verbrecher, aber auch die Schmerzen und das Leid. Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf sich. Er sagt nicht damit, jeder, der mir nachfolgt, der wird an einem Kreuz landen. Aber er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann kann das in schwere Situationen hineinfolgen. Er verspricht den Seinen kein Leben auf Wolke 7. Bei Jesus muss man die Dinge zusammenbringen. Der sagt, ich bin der gute Hirte, ich sorge für dich, der sagt gleichzeitig, es kann auch sein, dass du dein Kreuz auf dich nehmen musst. Unser Glauben geht auch durch finstere Täler. Das ist so. Aber wir gehen nicht allein. Der eben alle Tiefen durchschritten hat, der geht mit. Jesus hat seinen Jüngern etwas gesagt, was sie völlig überhört haben. Und ich fand bei Klaas, habe ich gedacht, wow, da hat einer genau gelesen, als er das eingeleitet hat. Denn in der Lutherbibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit die Leidensankündigung von Jesus. Und Klaas hat gleich gesagt, Moment, im Moment hat er nicht gesagt, aber hat gesagt, hier spricht Jesus davon, dass er stirbt und wieder aufersteht. Und er begann sie darüber zu belehren, dass es nötig sei, dass der Sohn des Menschen vieles leide und verworfen werde von den Ältesten und den Obersten und den Schriftgelehrten und getötet werde und am dritten Tag auferstehe. Jesus bindet das in einem Satz zusammen. Ich werde sterben und auferstehen. Leiden und Tod. Und er sagt, ja, das muss sein, das ist so, das ist notwendig. Das ist für meinen Weg auch Gottes Wille. Aber genauso gilt dieses, es muss sein, es ist so, es ist Gottes Wille für die Auferstehung von Jesus. Jesus steht wieder auf, weil Gott das so will. Der Blick auf unseren Altar. Ja, das Kreuz, das gehört dahin. Das können wir da nicht wegnehmen. Jesus hat gelitten für uns. Und das Kreuz steht auch dafür, dass wir leiden. Aber eben einer da ist, der genau das Leiden auch kennt. Aber am Ende ganz genauso, nicht an zweiter Stelle, nicht nachgeordnet. Jesus bindet es zusammen. Das ist Gottes Wille. Sterben und auferstehen. Gottes Liebe siegt und überstrahlt alles. Und lässt auch dieses Kreuz in einem neuen Licht erscheinen. Nicht der Tod, das Leben siegt. Wie gesagt, im Kirchenvorstand sind wir mitten da drin in der Diskussion zu überlegen, wie wollen wir denn das gestalten? Ich glaube, was ich ändern würde, und dafür in die Richtung gehen auch schon Überlegungen, dass man sagt, das Kreuz ja, aber es gibt auch Auferstehungskreuze. Ein Kreuz, was beides aussagt. Ein Kreuz, das sagt, da hat er für uns gelitten, aber das auch gleichzeitig sagt, der für uns gelitten hat, der ist auferstanden. Und ich würde das vielleicht tatsächlich auch so ähnlich, wie es da steht, dann auch hinstellen. Das Abendmahlsbild, wir als Gemeinschaft um Jesus herum. Und wir leben angesichts des Kreuzes und der Auferstehung. Amen.
Thank you.
ja, nicht nur Menschen leiden, auch die Orgel, die seufzt. Ich weiß nicht, was das gute Stück hat, ob die das Wetter ihr zusetzt. Ja, genau, ich sehe, Andreas Kronfeld nickt. Und wir haben es heute, wenn die Kirche gekommen ist, ich weiß nicht, mittlerweile fühle ich es jetzt nicht mehr zu warm, als man reinkam, habe ich gedacht, hier ist aber schön muckelig. Ja, das setzt so einem Gerät dann natürlich dann auch zu. Wir danken für die Kollekten der vergangenen Woche. Und wenn Sie die Summen dort sehen, dann sagen Sie, oh, das ist ja ganz beschaulich. Aber letzten Sonntag, das war auch so ein Sonntag, wo wir den großen Schnee und den Sturm erwartet haben. Und das war auch so ungemütlich, dass man sich dann vielleicht gesagt hat, ach, da feiere ich den Gottesdienst auch zu Hause vielleicht vor dem Bildschirm oder höre ihn auch live über Radio oder so, kann man sich dann auch gut vorstellen. Vielen Dank für alle Gaben in Form von Geld, aber eben auch von Gebet, von dem, was wir miteinander in der Gemeinde tun. Was haben wir als nächstes? Die Kollektenankündigung. Die Kollekte, die wir hier am ersten Ausgang sammeln, ist wie immer für unsere Diakonie, also für die Not hier bei uns in unserer Gemeinde. Wer den Generalanzeiger gelesen hat, es wird ja immer etwas plastischer, wenn man von einzelnen Menschen erfährt. Sie haben das vielleicht auch gesehen, wenn Sie in der Rodewieke hochgefahren sind, dieses eine Wartehäuschen, was dann da mit vielen Sachen dann bestückt war und wo es jetzt hieß, ja, der konnte jetzt umziehen und da stehen jetzt noch die Thermoskannen von den Leuten, die der ihm auch heiße Getränke gebracht haben. Also Hilfe hier, direkt vor Ort, wo Menschen das brauchen. Und das unterstützen wir mit den diakonischen Mitteln, aber gleichzeitig dann auch wieder in die Weite. Heute geht es um diakonische Altenhilfe und da heißt es, alt sein heißt einsam, ausgeschlossen und an den Rand gedrängt. Das muss nicht so sein. Auch alte und oder an Demenz erkrankte Menschen sollen an Aktivitäten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Darum und um die Entlastung der pflegenden Angehörigen kümmert sich die diakonische Altenhilfe. Bei uns geschieht im Reilstift hier in Mankoaring ganz praktische Hilfe durch den Besuchdienstkreis. Im Reilstift gibt es auch Leute, die da Besuche machen. Aber die Landeskirche sagt auch, wir wollen Dinge auch fördern. Und ja, wir wissen das manchmal gar nicht so. Wir als Kirchengemeinde sagen natürlich, wenn etwas anliegt, dann wollen wir das gerne auch finanziell mit unterstützen. Aber es gibt immer auch nochmal in der Landeskirche Beauftragte und Menschen, die ja da auch Dinge auch fördern. Ja, ich glaube, das ist auch gut, wenn wir das mit unterstützen. Die folgenden Gottesdienste. Ja, vielen Dank. Ja, am Aschermittwoch ist alles vorüber, sagen die Karnevalisten. Und wir sagen, ja, es beginnt die Passionszeit. Wir werden eine Andacht hier feiern, 19 Uhr hier in der Kirche mit Pastor Hermann Detjen. Erinnern möchte ich an der Stelle auch, ich habe das angestoßen über den Gemeindebrief, in diesen sieben oder in diesen nächsten Wochen dann Woche für Woche einen Bibeltext sich näher zu betrachten aus den verschiedenen Evangelien, dass wir ja hören und uns von dem verändern lassen, was Gott uns da sagt. Nächsten Sonntag dann auch wieder Gottesdienst, dann mit unserem Superintendenten Thomas Kersten. Ganz herzliche Einladung dazu. Karten sind hier vorne auf dem Altar, dass wir aneinander denken. Wir erleben Leid, aber wir können einander eben auch beistehen im Leiden. Und manchmal ist das vielleicht schon einfach eine Karte, ein Gruß, ein Anruf, dem anderen sagen, ich habe an dich gedacht und für dich gebetet. Lassen Sie uns doch die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten nutzen, um dann auch füreinander da zu sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Zu Gebet und Segen wollen wir aufstehen. Zum Nachspiel wollen wir uns dann nachher wieder setzen. Himmlischer Vater, du liebst uns Menschen und willst unser Heil. Das glauben wir. Daran wollen wir uns halten. Das ist unsere Hoffnung. Wir leiden darunter, dass es trotz deiner Liebe noch so vieles in dieser Welt gibt, das Leid verursacht. Wir bitten dich für Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen, die nicht wissen, was sie heute essen sollen, die kein Dach über dem Kopf haben, die nicht wissen, wie sie Geld verdienen sollen, um sich und ihre Lieben zu helfen. Wir bitten dich für die Menschen, die materiell versorgt sind und doch im Finstern sitzen, die keine Perspektive sehen, die nicht wissen, warum sie morgens aufstehen sollen. Wir bitten dich für die Menschen, die in den Trümmern ihres Lebens stehen, die nach einer Trennung oder nach dem Tod eines geliebten Menschen in ein tiefes Loch gefallen sind und nicht mehr hinauskommen. Wir bitten dich für die Menschen, die unter ihrer Verantwortung zusammenbrechen. Wir bitten dich für die politisch Verantwortlichen um Weisheit, dass sie nicht aufgeben, sich für das Wohl aller Menschen einzusetzen. Wir bitten dich für deine Kirche. Hilf uns, dass wir dir folgen und deine Liebe zum Maßstab unseres Handels nehmen. Öffne die Augen unseres Herzens für das Leid in Rauderfehn und in dieser Welt. Herr, ich bringe dir auch das Leid des heutigen Morgens, die Notfallmeldung, die angekommen ist bei mir. Tröste du in allem Leid. Herr, wir kommen zu dir mit dem, unter dem wir persönlich leiden, in der Stille wollen wir dir unser Leid klagen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.